Ja, ein Fest. Wir wollen uns mal mit hineinnehmen lassen in ein anderes Fest, was uns heute vor Augen steht. Jesaja 6 werden wir mitgenommen in einen Bericht. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich, der Prophet Jesaja, den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum erfüllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Ein Fest, was stattfindet, wo wir mit hineingenommen werden, was immerwährend stattfindet, ob wir es mitbekommen oder nicht, ob wir Alltag haben oder Sonntag haben, und ein Fest, das stattfindet, ob wir Menschen da sind oder nicht, in Millionen von Jahren hat es stattgefunden und wird auch weiter stattfinden. Und die Zeit, wo Menschen auf Erden da waren, ist verschwindend gering gegenüber dem Gottesdienst, der dort gefeiert wird. Das ist ja das, worauf wir zuleben als Christen, auf die Ewigkeit. Und doch ist die Bibel, wenn wir fragen, worauf lassen wir uns da eigentlich ein, getauft zu werden, nicht nur hier auf Erden, sondern auch Zukunft im Himmel, schweigt die Bibel sehr viel, aber es gibt ein paar Punkte, und da ist die Jesaja-Stelle so ein geöffnetes Fenster, wo man mal hineinschaut in den Himmel und ahnen kann, was passiert oder wie es da oben zugeht. Und einmal wird deutlich: Gott ist nicht allein da oben. Da gibt es mehrere Engel, aber nicht nur ein Engel. Herr Yahweh Zebaoth heißt Herr der Heerscharen. Das heißt also, es ist nicht eine Legion Engel und auch nicht ein ganzes Regiment und nicht eine Division, sondern ganze Heeresgruppen, die von Erzengeln angeführt werden und die dort zur Fürbitte, zum Anbeten zusammen sind. Und zwar das so tun, dass die Schwelle des Himmels, noch nicht mal im Tempel Jerusalem, da waren die Bläser tätig gewesen mit ihren Hörnern und Posaunen, und da bebt auch manchmal der Tempel, aber hier bebt der Himmel vom Gesang der Engel. Und das ist nicht nur, das ist nur ein Merkmal, das andere ist der Rauch, der den Himmel, deswegen hat die katholische Kirche auch immer Weihrauch, dass man ein bisschen himmlische Atmosphäre verbreitet in der Kirche. Und da nimmt uns mit Jesaja mit hinein in diesen ohrenbetäubenden Lärm, in diesen Rauch, wo man vielleicht seinen Nachbarn nicht wiedererkennt. Und dann das, was er dabei erlebt. Einmal, wird nicht so ausgesprochen, man kann es nur zwischen den Zeilen ahnen, dass er sich wie geadelt fühlt, dabei zu sein, wo also Glück, Faszination, Freude sein Herz durchziehen. Ich bin hier mit dabei in Gottes Gegenwart. Und hier finde ich eigentlich mich selber, meine Heimat, mein Ursprung, meine Bestimmung. Hier ist der Himmel, hier bin ich zu Hause. Hier komme ich dahin, wo ich hingehöre. Aus Gott geschaffen, zu ihm hin geschaffen. Und hier habe ich auch den Sinn meines Lebens gefunden. Ankommen im Himmel. Solche Erlebnisse gibt es sogar hier auf Erden schon. Kennt ihr solche Erlebnisse, wo ihr sagt, da habe ich mich wie im Himmel gefühlt, wo ich das Gefühl hatte, angekommen zu sein im Sinn meines Daseins? Es gibt solche Erlebnisse, natürlich, die jeder mit seinen eigenen Gefühlen füllt, was ich so finde, wenn man es mal analysiert, was macht dann dieses Moment aus? Ich fühle mich fast wie im Himmel. Einmal kann es ein Moment der Gemeinschaft sein, dass ich also spüre, hier ist eine Gemeinschaft, wo ich mit dazugehöre, so wie Jesus mit dem engsten Jüngerkreis die Verklärung erlebt hat und auf einmal tauchen Elia und Mose auf und diese Fischer vom See Genezareth merken auf einmal, wir Menschen vom Rande der Geschichte sind mittendrin in unserer Volkgeschichte, in der Geschichte Gottes mit diesem Volk und gehören voll mit dazu. Und hier wollen wir Hütten bauen, hier wollen wir immer bleiben. Wir gehören dazu, zu dieser Gemeinschaft. Und das kann man heute so erleben, Menschen, die ins Kloster gehen, Zeiten, wo man das Gefühl hat, hier ist Gott da, wo der Gesang der Engel sind es nicht, aber der klösterliche Gesang, der manchen das Gefühl gegeben hat, eine Frau, die ist dann eingetreten in die Gemeinschaft, so aus dem Berlin-Kreuzberger Milieu, stammend, völlig anders gepolt, kommt auf den Kirchentag und erlebt dann so gregorianische Gesänge und fühlt sich wie im Himmel und sagt sich, hier will ich bleiben. Es kann also eine enge Gemeinschaft sein, eine geistliche Gemeinschaft, der Partner, die eigene Gemeinde, die Familie, wo ich das Gefühl habe, hier gehöre ich hin, hier bin ich zu Hause. Das kann das eine sein, die Gemeinschaft, die so das Himmlische transportiert. Das kann aber auch so ein Erlebnis sein im Gottesdienst. Wenn ich Gottesdienst feiere, Lobpreis erlebe, und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, der Lobpreis, das hat etwas, wo man so ein bisschen ahnt, wie es im Himmel ist, dass man das Gefühl hat, jetzt stehe ich vor Gott. Er ist hier, ich spüre seine Gegenwart und hier ist ein Stück weit Himmel erlebbar. Das ist also Lobpreis, Gottesdienst, himmlische Atmosphäre. Oder das Gefühl, wie im Himmel zu sein, kann was damit zu tun haben, dass ich merke, hier bin ich ich. Hier habe ich meine Berufung für mein Leben gefunden. Hier stamme ich her, hier gehöre ich hin, hier kommt alles zusammen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft meines Lebens. Hier fühle ich mich berufen, hier gehöre ich hin. Das können so punktuelle Momente sein. Ich habe das einmal so gehabt, so ein krasser Wechsel, der Frühling meines Lebens. Mit 20 Jahren bei der Armee, wo ich das Gefühl hatte, hier gehöre ich überhaupt nicht hin. Und dann die Entlassung, die Freiheit und dann in der diakonischen Einrichtung mit behinderten Menschen, die einfach, dass Menschen für sie da sind, aufgesogen haben. Und ich merkte, die Menschen, die warten auf dich, die in der Früh die aus dem Bett holst oder abends ins Bett bringst und den ganzen Tag mit ihnen vergehst. Hier sind Menschen, wo du richtig am Platz bist und wo die anderen Menschen auf dich gewartet haben, scheinbar, wo das zusammenkommt. Es war noch nicht die Berufung meines Lebens, aber auf alle Fälle habe ich da gespürt, dass es so eine Berufung, wo vieles zusammenkommt. Dass ich das Gefühl habe, hier erlebe ich Gottes Gegenwart und den Himmel. Gefühl, im Himmel angekommen zu sein. Beglückende Momente, die uns verändern. Sie verändern unseren Blick auf diese Welt, auf uns selbst dann vor allem. Und wenn wir dann auf uns selbst schauen, kann es uns gehen wie Jesaja, dass der Blick auf einen selber fällt und man merkt, ich gehöre hier gar nicht dazu. Ich erlebe hier so ein Stück beglückende himmlische Atmosphäre und stelle fest, ich bin gar nicht Teil davon. Ich habe so viel in mir, was hier nicht reingehört. Und da trennen mich Welten von dieser Gottesgegenwart. Und deswegen das Erste, was Jesaja nach dieser Faszination, die zwischen den Zeilen, denke ich, auch schon da ist, dann aber sofort die Erkenntnis, wehe mir, ich vergehe. Ich bin unreiner Lippen, wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich habe den König Jahweh mit meinen Augen gesehen. Das passt nicht. Ein Erschauern vor dem Göttlichen. Gottes Begegnung ruft Freude, aber auch Entsetzen hervor. Beides, wenn der irdische Mensch Gottes Heiligkeit begegnet. Ein Religionswissenschaftler hat vor 100 Jahren ein Buch auf den Markt gebracht, das Heilige, wo er durch die Welt gereist ist und hat untersucht, wie geht es Menschen, wenn die im Gottesdienst feiern, Gott begegnen. Und er stellt damals vor 100 Jahren fest, Menschen erleben quer durch den Erdball Ähnliches. Einmal Glück und Faszination, auf der anderen Seite Erschauern, Erzittern und das Gefühl, ich gehöre hier nicht mit dazu. Und ja, er nannte dieses Buch das Heilige, vor dem Menschen erschauern oder was sie anzieht. Und dieses göttlich Heilige, das hat ja nun in den Predigtexten eine ganz zentrale Rolle, diese Anbetung der Engel, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Wenn wir für uns aber mal fragen, das Wort heilig, was hat das für uns für einen Stellenwert? Was ist uns heilig, wenn man mal so fragt? Dann kommt man so ins Nachdenken, was ist mir heilig? Die Tasse Kaffee am Morgen, damit ich auch munter werde. Oder das Ausschlafen am Samstagmorgen. Oder die dienstliche Unerreichbarkeit im Urlaub. Oder dann gibt es auch heilige Kühe, die ihren Platz haben in unserem Sprachgebrauch. Und dann merken wir schon, das Wort heilig ist im Gebrauch der deutschen Sprache von den himmlischen Sphären ziemlich weit runter dividiert, abgerutscht in die alltägliche Banalität. Solche Aufweichtendenzen oder Banalisierungen von heiligen Gefühlen, von religiösen Empfindungen haben aber auch ihre Ursachen. Es sind ledigliche Begegnungen mit der eigenen religiösen Sehnsucht, den Gefühlen, den Empfindungen, die aus uns selber hervorkommen, immer und immer wieder, aber sich dann auch mit der Zeit abstumpfen. Das Religiöse, was auch im Menschen drinsteckt und was dann irgendwann noch abrutscht, wenn nichts da ist, was dies am Leben hält. Und da ist die Frage, gibt es auch ein Gegenüber? Sind es nur meine eigenen Gefühle oder ist da ein Gegenüber, auf das ich treffe, Gott selber? Und die Ahnung davon, dass heilig mehr ist und göttlich mehr ist als nur meine Empfindungen an besonders erbebenden Momenten des Lebens, das steckt in uns allen drin. Davon ist Jesaja erfüllt. Er ist nicht nur religiös beglückt oder bestürzt, sondern es ist der Glaube, dass er einem Gegenüber begegnet. Er kommt hinein und spürt, ich bin hier eingeladen. Gott selber öffnet die Tore und lässt mich teilhaben an einer Realität, die mir sonst verborgen wäre. Ich begegne Gott selber. Dass er ihn gesehen hat, wird ein bisschen hinterhergeschoben. Also er ahnt nur im Tempel den Saum seines Gewandes, dass dahinter die gesamte Person Gottes steht, ist auch mit zu ahnen. Aber es wird deutlich, hier ist jemand im Raum. So wie der Engel, der Jesaja dann zukommt, auf ihn zukommt. Und da erlebt er dann persönlich eine Berührung, während er Gott selber nur imaginär schaut, ahnt, der Engel, der auf ihn zukommt, der ist wirklich da, der berührt ihn, den kann er spüren, kommt mit dieser Kohle aus dem Altar, der Altar, der als Ofen für die Opfer brennt und Altar als Symbol für die innerste Gottesnähe, der Ort, wo Gott am elementarsten nahe ist, die Gottesgegenwart am direktesten ist. Und von dort kommt die Kohle und berührt seinen Mund. Und das hat etwas Reinigendes, Läuterndes. Und dazu auch dieser Zuspruch noch, hiermit ist deine Schuld von dir genommen, deine Sünde gesühnt. In diesem sühnenden Ritus, den Jesaja da erlebt, begegnet uns ein Hinweis auf diese zweite Seite der Gottheit. Nicht nur Gott der Vater, sondern Gott der Sohn, Jesus Christus, als der von Gott ersandte Erlöser, der reinigt und erlöst und befreit. In Jesus kommt Gott zu uns, um uns zu reinigen und zu erlösen. Das geschieht manchmal auch so sinnfällig wie hier bei Jesaja, dass Gott genau an die Stelle kommt, wo die Wunde ist. Bei Jesaja, ich komme von einem Volk unreiner Lippen und da war der Mund vor allem im Blick. Und manchmal geht es uns auch so, dass Christi Blut direkt an Punkte kommt, wo wir das Gefühl haben, hier werden wir genau an der Stelle von Gott berührt, wo wir auch das Gefühl haben, das gerade trennt mich von Gott und dass ich hier Erlösung selber spüre, annehmen kann. Und dann Dann dieses Moment, ich bin jetzt nicht mehr der Fremde, jetzt gehöre ich dazu. Nachdem diese Sühne stattgefunden hat, ist Jesaja kein unwürdiger Zaungast mehr, sondern ist jetzt Teil des Himmels. Das wird dann deutlich, als Gott die Frage in den Raum stellt, wo er dann fragt, wen wollen wir senden? Und er das Gefühl hat, ich bin hier. Aber wollen wir bei dem reinigenden Akt nochmal stehen bleiben. Reinigender Akt kann bei uns Beichte sein, Buße sein, Umkehr in unserem Leben. Und oft haben wir den Eindruck, das braucht aber doch gar keiner eigentlich. Und wenn wir genau hinschauen, die Welt braucht Gott oft nicht. Und doch ist es so, dass viele Menschen auf der Suche sind, gerade nach dieser Erlösung, nach diesem Befreitwerden. In unserer Welt, wo jeder mit seiner eigenen Lebensleistung sich rechtfertigen muss, mit seinem eigenen Tun, warten viele auf dieses Signal des Engels, hiermit ist deine Schuld von dir genommen, deine Sünde gesühnt. Menschen die Vergebung Gottes zuzusprechen. Manche haben es nicht nötig, aber viele warten darauf. Die Kirche in Hessen und Nassau hat im Jahr 2008, als der Börsencrash war und der Zeit danach, festgestellt, dass die zwischen den Wolkenkratzern von Frankfurt versteckten kleinen Kirchen, die meist leer sind und als offene Kirchen aber doch betrieben werden, in diesem Bankenviertel die Woche über großen Zulauf hatten und stark frequentiert waren von Bankern, von Fondsmanagern, die nicht wussten, wohin mit ihrem schlechten Gewissen. In einer Situation, einer Welt, wo jeder selbstständig sein Leben managt, an Punkte kommt, wo diese Suche nach Erlösung, nach Vergebung doch wieder auftaucht. In meiner alten Gemeinde war in einer Dorfkirche immer ein Mann mittleren Alters zwischen den älteren Damen und auch ein Geschäftsmann, und ich fragte ihn, gibt Ihnen denn das, was hier so der Gottesdienst oder die Gemeinschaft mit den anderen, sagen Sie doch mal eigentlich ehrlich, warum kommen Sie eigentlich hier? Oder können wir vielleicht was dran ändern oder können wir den Gottesdienst ein bisschen anders gestalten, dass es noch ein bisschen was anderes was bringt? Lassen Sie es so, wie es ist. Ich komme auch nicht wegen Ihren Predigten, ich komme wegen der Sündenvergebung am Anfang. Ich brauche das für meine neue Woche. Inzwischen ist er im Glauben weitergegangen und es ist nur ein Schritt geblieben, wo jetzt auch die anderen Sachen des Gottesdienstes damit mehr anfangen konnte. Aber das war am Anfang für ihn erstmal der Türöffner in die Kirche gewesen, dass er sagt, hier ist jemand, der mir die Vergebung zuspricht und ich brauche das. Inzwischen ist er selber Lektor und sehr engagiert in der Kirche. Aber es war so ein Punkt, wo ich sehe, viele Menschen warten auf dieses erlösende Wort. Und wo deutlich wird, es sind nicht nur religiöse Gefühle, sondern eine Sehnsucht, Erlösung zugesprochen zu bekommen. Ja, und dann, nachdem Jesaja das erfahren hat, ist er irgendwo ein anderer. Er steht nicht mehr draußen, er gehört jetzt mit dazu. Und das wird sehr schön deutlich an dieser Frage, die dann Gott in den Raum stellt. Wer will unser Bote sein? Wen wollen wir senden? Hebräisch Bote, dasselbe Wort für Engel. Senden, griechisch Angelos. Das Urwort für Engel, also Gott wendet sich ganz offensichtlich an die Engel mit seiner Frage, wen wollen wir senden? Es geht um den normalen Alltag der Engel, Bote sein, gesandt werden. Und Gott ruft es so in den Himmelssaal hinaus, wer will es machen? Und bevor irgendein Erzengel Gabriel oder Uriel sich melden können, ist Jesaja viel schneller und sagt, ich melde mich sofort, ich mache es. Auf einmal wird deutlich, er ist zu Hause unter dieser himmlischen Heerschar, fühlt er sich wie zu Hause, und das ist sein Ort, wo er sagt, ich bin jetzt berufen, das ist mein Auftrag, kein anderer soll mir den wegnehmen, ich gehöre jetzt mit dazu und ich will von hier losgehen als Bote in die Welt hinein. Aufnahme, Annahme in die himmlische Gemeinschaft und Teilhabe an dieser Gemeinschaft Gottes gehört mit dieser Sühne zusammen, und dann wird deutlich, also Jesaja hat einen richtigen Prozess durchgemacht. Erstmal fasziniert, erschauert vor der Gegenwart Gottes, dann aber mit dazuzugehören und dann richtig eine Berufung zu erfahren. Nicht nur irgendeine, nicht nur ein Botengang, der mal schnell erledigt werden muss, sondern meine eigene, meine persönliche Berufung zu erfahren. Ähnlich haben es auch andere erlebt. Der Prophet Amos, der sagt, wenn Gott ruft, da kann man nicht Nein sagen. So wie wenn der Löwe brüllt, kann man nicht sagen, ich habe jetzt keine Angst. Kann man sich zwar einreden, aber es lässt sich nicht umsetzen. Und so ist es auch bei Gott. Wenn Gott ruft, muss man einfach folgen. Heute Morgen haben wir Gemeindefest gehabt mit dem Nachbarsprengel der Albert-Schweitzer-Gemeinde. Albert Schweitzer, der auch als erfolgreicher Mensch eigentlich schon voll im Leben stand, als Theologe, als Kirchenmusiker, als wissenschaftlicher Theologe, als praktischer Theologe und dann als Musiker, Bach-Interpret, europaweit gefragter Mann war. Er geht dann auf diese neue Berufung zu, die er empfangen hatte, in den Busch zu gehen. Und als er dann seine Tropenprüfung dann ablegen musste, kommt er zu seinen Kollegen und muss sich das attestieren lassen, dass er geeignet ist dafür. Und die Kollegen sagen, du, wir müssen nicht bei dir einen Tropentest machen, wir müssen einen Geistestest bei dir machen. Du bist verrückt. Ein Mensch mit solchen Gaben, der hier in Europa so voll etabliert ist, was willst du da im Busch bei den Nilpferden? Mit denen hat er ein besonderes Erlebnis gehabt dann später. Aber da ist nicht heute Thema, es kommt der Erntedank dann dran. Aber das war seine Berufung, wo man sagen kann, er hat auch viele andere Berufungen, aber das ist jetzt meine Berufung, an diese Situation nach Afrika zu gehen, in den Busch. Berufung also nicht nur ein Job, sondern da wird man hineingeführt, so wie Jesaja, über mehrere Schritte in die Tiefe, bis man dann da angekommen ist. Und dann mögen die anderen zwar den Kopf schütteln, aber für mich ist es dann der Weg, den ich für mich gefunden habe. Also wir werden so mit hineingenommen mit dem Predigttext durch Jesajas Berufung, wie so ein Prozess durchgegangen ist. Wir wollen das mal bei Luther mal vergleichen. Da war es so ähnlich, weil dieser Prozess auch was mit der Trinität zu tun hat. Dass er praktisch über seine Berufung die Dreifaltigkeit selber erfahren hat. Ein Mensch wird in seiner Seele vom Göttlichen berührt, religiös vom Übernatürlichen fasziniert oder auch zu Boden geworfen. Hat Martin Luther auch so erlebt im Gewitter bei Stotternheim. Das war nicht die große Bekehrung, aber es war der Punkt, wo ein religiöses Gefühl da war, ich schaffe es nicht, ich muss jetzt sterben, Gott hilf mir. Und dann die Konsequenz, ich gehe jetzt trotzdem ins Kloster, auch wenn es mal nur ein religiöses Übergangsgefühl war. Aber es war erstmal so eine Begegnung mit dem Göttlichen. Gott hat mein Gebet erhört, ich habe es überlebt und ich folge diesem Weg Gottes weiter. Gott als der Allmächtige, ein Erschauern vor Gott. Und dann geht es weiter mit seinem Turmerlebnis, wo er mit dieser Gerechtigkeit Gottes im Römerbrief darüber nachgrübelt, was Christus denn hier auf dieser Welt getan hat. Das Werk Christi, die Erlösung des Menschen, die Gerechtigkeit Gottes zu schaffen durch Gnade, durch Erlösung, durch den Tod von Golgatha. Und hier lernt er Christus in seinem wahren Wesen kennen, die zweite Person der Gottheit. Und dann ist es bei Luther auch noch nicht alles gewesen, sondern so wie Jesaja, Vater, Sohn, kommt bei Jesaja noch drittens dann auch der Heilige Geist mit dazu. Denn ein Prophet hat diesen Sonderstatus gehabt im alten Israel, dass er Geistträger war, was unser Privileg ist als Christen, dass wir alle den Heiligen Geist haben seit unserer Taufe, dass die Juden im Alten Testament sagen, nein, den Heiligen Geist haben nur die Könige. Und dann nachher gab es auch Propheten noch als Sonderperson. Jesaja hat den Heiligen Geist. Und bei Luther war es dann auch der Punkt, dass er nicht nur Gott erlebt hat, dann selber Christus begegnet ist und sich bekehrt hat und Christus nachgefolgt ist, sondern dass dann auch mit dem Geist Gottes die Befähigung dazu kam, die Vollmacht, die Gaben, nicht nur zu kritisieren an dieser Kirche, sondern auch die Macht, diese Kirche zu verändern, zu schreiben, zu predigen, mit Vollmacht vor dem Kaiser zu stehen, sich zu bekennen, eine neue Kirche zu organisieren. Wahre Berufung zeigt sich letztlich auch an den Früchten, ob man auch wirklich in der Lage ist, das Neue auch hervorzubringen. In jedem Schritt dieser Berufung haben Jesaja, Luther oder auch du und ich Gott von einer anderen Seite erleben können. Gott als den Heiligen, den Schöpfer, den Allmächtigen, vor dem man erschauert. Christus, den Erlöser, den Versühner, der die Schuld von uns nimmt. Und den Heiligen Geist, der begabt, bevollmächtigt, uns verändert. So stellt uns diese Berufung des Jesaja letztlich natürlich diese Dreifaltigkeit Gottes dar, wie Gott uns begegnet in drei verschiedenen: Vater, Sohn, Heiliger Geist, als der Gott, der uns unendlich fern ist, der Gott auf Augenhöhe, Jesus Christus, und der Gott, der in uns selber wohnt und durch uns diese Welt verändert. Das Ganze ist natürlich ein Geheimnis und in den Gesprächen mit Judentum, Islam immer wieder auch ein Streitpunkt. Wie will man das abgrenzen vom Polytheismus? Aber es bleibt eine Einheit und es ist ein Geheimnis, ein Mysterium, und es gibt immer wieder Bilder, um das zu vergleichen. Deswegen ist auch heute der Predigttext gewesen, dass schon im Alten Testament die Engel nicht nur einmal heilig singen, sondern singen dreimal heilig, weil aus christlicher Sicht eine Trinität dort anzubeten ist im Himmel. Der Engel, der dem Abraham begegnet, da sind es dann auch drei Engel. Ein schönes Bild sind auch die Taufikonen, die Taufe Jesu, die in der traditionellen Kunst zu sehen sind. Gott Vater, der Heilige Geist als Taube und Jesus Christus dann im Jordan stehend, wie er getauft wird. Wie kann man sich das vergegenwärtigen? Wir sind gerade so im Plan des Urlaubs nach Irland, in Irland, als die Iren noch keine Christen waren und der heilige Patrick dorthin kam, hat er das Kleeblatt als eine Hilfe genommen, um ihnen das zu verdeutlichen. Und wenn man heute vielleicht einem Menschen das nahebringen muss, wie ist das zu verstehen, dass Gott aus drei Teilen besteht, gibt es auch ein schönes Ding. Gott hat drei Teile, aber wenn Gott in Bewegung kommt, ist es doch nur einer, der Fidget Spinner. Also möge uns das auch ein bisschen mit Dynamik versehen, dass wir nicht dabei stehen bleiben, dass einer sagt, ach, ich gehe in den Wald, da begegnet mir Gott, der Schöpfer, und das ist für mich Gott. Das ist Gott, ja, aber das ist Gott noch nicht ganz. Oder andere, die sagen, ich bin vom Heiligen Geist erfüllt, spreche in Sprachen, und alles andere ist für mich kein Christ, kein Kollege oder kein Mitbruder, sondern die müssen erstmal richtig zu Gott finden. Auch der, der Gott als den Schöpfer sieht, ist Mitbruder, und der sagt, ich bin richtig bekehrt, und das ist dann schon alles. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Es bleibt so, dass wir diese Dynamik aufgreifen dürfen, in allen Teilen vor Gott zu erschauern, uns von Christus erlösen zu lassen, auch wirklich bis in die Tiefe unserer Existenz erneuern zu lassen, aber dann auch erneuert zu sein durch seinen Geist und selber das aufzugreifen, was Gott als Berufung in uns hineinlegt, um diese Welt zu verändern. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.